Im Alten Testament betrachten wir, sehen wir Jesus in seiner Herrlichkeit auch. Und zwar wollten wir heute wieder im Psalm 19 wieder aufschlagen. Den 19. Psalm. Wie oft kommen wir zur stille Zeit oder vielleicht kommen wir sogar im Gottesdienst, Wortverkündigung, egal wer das ist, und denken wir, ja, es ist Gottes Wort, das weiß ich, aber ich bin nicht davon begeistert. Man verliert die Freude daran. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, könnte jeder Christ sagen, wenn du lang genug mit dem Herrn gelebt hast, hast du sowas erlebt. Und meine Absicht bei diesem Psalm, was Gottes Absicht, bin ich mir sicher, bei diesem Psalm ist, ist, dass er diese Liebe zu seinem Wort, vielen Dank, zu seinem Wort erweckt. Dass wenn wir in der Früh in unser Kaffee, ja, wie auch immer, dass dir die Umgebung ist und du das Wort aufmachst, dass du wieder es dir erweckt wird, die Freude an Gott und seinem Wort. Und dass wir dadurch Veränderung erleben, dass wir Jesus Christus sehen. Und die Wahrheit ist, diesem Psalm erklärt uns, dass Gott, wir wissen, dass er gut ist, dass er stark ist und dass er sich uns geoffenbart hat. Hat er in die erste Verse, dass sich geoffenbart in der Natur. Wenn du draußen gehst, bekommst du ein Predigt in dem Sinn, dass seine Schönheit, seine Allmacht, seine Liebe erfährst du in der Natur. Auch in einer gebrochenen Welt mit viel Not, mit Plastikteilen oder was auch immer, was gibt in dem Meer, was auch immer, was Tod gibt, wo es Krankheiten gibt. Es ist trotzdem eine gewisse Herrlichkeit zu sehen in der Natur. Aber wir müssen uns feststellen, dass das nicht ausreichend ist. Dem Herrn zu erkennen, wie er ist. Selbst ihm zu erkennen und zum lebendigen Glauben zu kommen, das Heil zu erleben. Wir brauchen mehr als das. Und auch um Veränderung zu erleben, reicht nicht einfach unter der Bäume zu sein. Wir brauchen seine direkte, klare, wir nennen das spezifische Offenbarung, genaue Offenbarung, und zwar in seinem Wort. Und das ist das Wunder der Bibel, dass Gott uns einen Brief geschrieben hat. Und zwar nicht ein paar Zeilen, sondern ein ganzes Buch, könnte man sagen, eine Bücherei, nicht nur ein Buch, sondern 66 Bücher, wo er sich uns geoffenbart hat und dass wir ihn erkennen können. Und das ist, wo ich mich heute vorlesen möchte, in Psalm 19, beginnend mit Vers 8, wo der Psalmist sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht. Allesamt, sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrung, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte dein Knecht zurück. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein vom schweren Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. In diesem wunderbaren Abschnitt sehen wir Gottes Wort und wie es ist. Und das wollen wir heute betrachten. Das ist eine Fortsetzung von der Predigt vor 2 Wochen, weil wir nicht zu Ende gekommen sind. Und das Ende ist sehr wichtig. So ein bisschen schon Wiederholung. Und dann verbleiben wir dann zum Schluss bei der Anwendung, was uns betrifft. Und zwar Gottes Wort haben wir betrachtet, ist unsere Autorität. Gottes Wort ist unvergleichlich und Gottes Wort wirkt. Er ist unvergleichlich, es ist vollkommen, zuverlässig, man kann sich darauf verlassen, es ist richtig, geradlinig, lauter, es ist gar keine Fehler drin, es ist rein, es ist Wahrheit. Es gibt nicht eine Lüge drin, nicht eine Halbwahrheit, es ist voll Wahrheit. Völlig Wahrheit. Es ist kostbar, kostbarer als gediegenes Gold. Wie sehr würden Menschen viel Gold haben, viel Geld haben. Aber der Psalmist sagt, lieber Gottes Wort, weil Gott zu mir spricht. Es ist kostbar. Und es ist nicht nur etwas, das wertvoll ist, sondern es soll uns auch bei unserer Wahrnehmung etwas erfröhlich sein. Wir vergnügen. Okay? Das Wort süßer als Honig, also Honig zu essen in einer Zeit, wo sie ja keine Haribo hatten, sehr wenig Saft überhaupt. Die meisten Menschen waren glücklich, überhaupt reines Wasser zu haben und was Süßes zu bekommen, eher wenig. Aber mal Honig zu haben, das war etwas Besonderes. Denk an den Kriegszeiten, als vielleicht haben manche von euch erlebt, oder ja, ihr, eure Eltern erlebt, ja, in den Kriegszeiten, wo dann ja eine Tafel Schokolade bekommen habt. Und wie kostbar das hätte sein müssen für jemanden, der sowas nie erlebt hat. Wow, okay. So soll es sein, wenn wir Gottes Wort lesen. Gott möchte, dass es so ist. Das ist die Wahrheit, wie das steht. Aber die Frage ist, warum erleben wir das nicht? Das ist eine wichtige Frage. Es ist auch, es wirkt Gottes Wort. Es erquickt die Seele. Wie oft sind wir ermüdet? Sind wir entmutigt? Klar, es gibt körperliche Leid, wo man dadurch müde wird. Aber wie oft sind wir müde wegen geistlichen Leid oder geistlicher Verhungern? Und weil wir nicht uns in seinem Wort freuen. Ich habe das erlebt. Also sicher, wenn man nicht in Gottes Wort sich freut, wenn wir das machen, nur weil wir funktionieren, wie schnell sind wir schleppend? Haben keine Kraft, dem Herrn zu dienen, wenig Kraft, sogar in die Gemeinde zu kommen oder was zu unternehmen, weil wir nicht erquickt werden von seinem Wort. Erquickung kommt von ihm. Kaffee hat nur begrenzten Wirkung, okay? Also ich mag meinen Kaffee, okay? Ich habe noch ein bisschen hier von heute Morgen, okay? Das ist noch dabei. Okay? Ich stehe voll zu meinem Kaffee, aber das ist nichts im Vergleich zu dem geistlichen Erquickung des Wortes Gottes. Gottes Wort macht uns weise. Wir brauchen Weisheit. Wie viele Entscheidungen treffen wir in der Woche? Groß und klein. Soll ich das kaufen? Soll ich das schreiben? Soll ich das lesen? Soll ich das anschauen? Soll ich mich damit beschäftigen? Solche Entscheidungen, den ganzen Tag machen wir. Zack, 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 okay? Wie ein Programm, habt ihr das gesehen, wenn ein Programm läuft in der Background und sieht dann das Ganze. Zeilen, die gehen, okay. So läuft dein Leben mit Entscheidungen. Und zwar nicht ein Programm wie ein Rechner, sondern du bist ein Mensch, jemand in Gottes Ebenbild geschaffen mit moralischen Fähigkeiten, mit moralischer Verantwortung. Zu sagen ja oder nein, nehme ich von dem Baum oder nicht? Schaue ich das an oder nicht? Rede ich so oder nicht? Jedes Wort, was ich gerade sage, ist eine Entscheidung, die aus meinem Herzen kommt. Und dann merken wir, wie wichtig es ist, Weisheit zu haben für meine Entscheidungen. Weil wir auch vor Gott dafür stehen werden. Das Leben ist todernst. Und Gott weiß das ja. Und er möchte uns da Weisheit geben. Und es kommt durch sein Wort. Es macht uns weise. Okay? Okay. Nicht schlau im weltlichen Sinn, sondern weise. Weise mir den Weg. Vers 9 sagt, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Wenn wir Freude im Herrn haben, haben wir auch Kraft, ihm zu dienen. Die Freude im Alltag. Wie oft haben wir das nicht, weil wir sein Wort nicht uns erfreuen lassen. Wir freuen uns nicht in ihm. Er macht unsere Augen hell. Sein Wort hat ewigen Bestand. Sie besteht in Ewigkeit. Die Menschen haben es immer wieder versucht, die Bibel zu vernichten. Der Voltaire hat gesagt, in 50 Jahren, wird die Bibel einfach weg sein. Wird keiner mehr lesen, es wird verschwinden. Und ich glaube, 100 Jahre später haben sie sein Haus benutzt, um Bibeln zu drucken. Längst nach seinem Tod. Also du kannst Gott nicht spotten. Du sagst das, aber sein Wort hat ewigen Bestand. Es gibt 5000 Manuskripten, griechische vorhandene Manuskripten von der Bibel. Nicht die ganze Neuen Testament, aber Teilen von Neuen Testament. Also es gibt kein Buch, der überhaupt nah dran kommt. Also es ist so ein Reichtum und eine Befestigung und eine Gewissheit, was wir haben in der Bibel, ist von Gott. Und er hat es bewahrt. Sowohl Alten als auch Neuen Testament. Ewig Bestand. Und keine kann das vernichten, weil er das uns gegeben hat. Es kam von ihm, er hat so darauf befasst, dass Menschen das Schreiben genau, was er haben wollte. Es ist ein Wunder. Und das hat ewigen Bestand. Und es ist geradlinig. Es ist wirklich geradlinig. Also was da steht, ist genau der richtige Weg. Nun, das ist, wenn wir diese alle anschauen, wenn wir das wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, dass es so ist, dann selbstverständlich will ich mich damit beschäftigen. Weil da ist allein die Wahrheit. Allein, was mir weise macht, was mir Leben gibt, was der geradlinig ist, damit ich weiß, wo ich schief bin. Und ich brauche das unbedingt. Sonst gehe ich verloren. Sonst biege ich falsch ab. Mache Entscheidungen, die ich später mit den verheerenden Konsequenzen erleben müssen. So wirksam ist Gottes Wort. Und der letzte hier ist, dass er und sein Wort uns auch warnt. Vers 12 sagt er, auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. Das Wort Gottes ist eine wertvolle Warnung für uns. Ich habe es besonders bewusst ausgesucht, das Wort wertvoll, weil da kommt Lohn daraus. Gottes Wort warnt uns vor Gefahren. Und hier möchten wir eine Stelle aufschlagen, wo dieses Wort mehrmals vorkommt, und zwar Hesekiel, Kapitel 3. Hesekiel 3, 17 bis 19. Also, Hesekiel 3, 17 bis 19. Während ihr es aufschlagt, ich sage zwei Stellen von den Folien, die das, aber das Wort auch vorkommt. 2. Mose 18, Vers 20 steht, belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Das ist das Wort belehren. Es bedeutet auch warnen in anderen Zusammenhängen. Und da steht in Ezekiel 3 unsere eher die Bedeutung. Ezekiel 3, 17 bis 19. Selber aufschauen. Wo Ezekiel seine beauftragt wurde und die Verantwortung hatte zu dem Volk Gottes. Und er sagt in Vers 17, Menschensohn, habe ich dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu den Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast sie nicht gewarnt, und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn an Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seine Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er es vor seiner Gottlosigkeit und vor seinem gottlosen Weg nicht umkehrt, dann wird er um seine Schulden willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Was mir fasziniert hat, ist, dass dieses Wort mehrmals in diese drei Verse vorkommt. Warnen, warnen. Wem warnt er? Er warnt die Sünder. Weil Sünde ist ein tödlicher Weg. Und sie brauchen verwarnt zu werden. Das Gleiche kommt in 2. Könige 6, Vers 9 vor, wo der Mann Gottes, Elisa, der Mann Gottes sandte zum König von Israel. 2. Könige 6, Vers 9 bis 10. Können wir schon aufschlagen. 2. Könige 6, 9 bis 10. Wo Elisa vor dem Aramäern, die Gefahr der Aramäen und dem Krieg steht. Er sagte, Vers 8, der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. So hat er das alles vorbereitet, seine Strategien hat er gesagt. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich davor, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Das ist ein bisschen lustig da. Also wie ein Spione hat er von Gott bekommen, was die Aramäer vorhatten, ihre geheimen Strategien. Und dann warnte er den König von Israel. Sagt, hey, pass auf, die werden hier und hier und hier sein. Geh nicht dorthin. Und der aramäische König ist wirklich genervt worden, weil er sagt, hey, wer von euch ist Spion hier? Wer sagt dann Geheimnisse an, und veröffentlicht das oder sagt das zu dem Haus Israel. Er sagt, hey, es tut mir leid, es ist der Prophet Gottes. Ja, können wir nichts dafür. Er hat denen verwarnt. Hey, pass auf. Hey. Das ist unser Wort. Jetzt kommen wir zurück zum Psalm 19. Das, ich hoffe, hilft uns ein bisschen Perspektiv zu bekommen zu dem Wort. Er sagte, Vers 12, auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. Wir brauchen von Gott gewarnt zu werden. Wir spüren das in einer verfallenen Welt, mit verfallenen Herzen, mit betrügerischen Herzen, dass wir Warnung brauchen. Und zwar nicht nur ein bewusster Stoppschild, sondern allgemein sein Wort warnt uns und erinnert uns daran, es ist gefährlich, nach deinem eigenen Herzen zu handeln. Du bist hier auf dem falschen Weg, als ob du ein Stoppschild siehst auf dem Autobahn und es ist ein gesperrter Weg und dann fährst du trotzdem durch. Das habe ich vor einer Zeit gehört, jemand auf dem Autobahn Interstate in Amerika, in den Bergen, und es gab eine Sperre, und er ist durchgefahren, ist weitergefahren. Hey? Stoppschild, geh nicht weiter, kommt eine, ja, gestützte Brücke, was auch immer, er fuhr weiter, hat die Stoppschilder nicht wahrgenommen. Das ist mir einmal passiert, in Tennessee war ich in den Bergen, und ich wollte so zu seiner Gemeinde hinkommen, und irgendwie hat mein Navi mich ganz schief geführt, und es ging so durch die Bergen, und dann auf einmal komme ich zu einem Schotterweg, und es ist ein, ja, es war eine Klippe, also ein Schotterweg, der nach, ja, Richtung Tal geht. Ich dachte, mit meinem Minivan, das wage ich nicht. Und so, ich ging zurück, das waren ältere Zeiten, wo die Navis nicht so schick waren wie heute. Und ich ging zurück und habe jemanden gefunden und gefragt, ob er mich lotsen könnte. Und dann habe ich aus Neugier gefragt, wird diese Straße mich zu der Gemeinde hinführen? Er sagte, ja, eigentlich schon, aber durch den Fluss. Er sagte, du meinst über den Fluss? Nein, durch. So hätte ich vielleicht wagen können, habe das aber nicht geschafft, okay? Nicht gemacht. Das Stoppschilder, die Warnung, sagt, macht das nicht. Okay, wenn wir Autos fahren, die meisten von uns sind vorsichtig. Sind wir genauso vorsichtig mit unseren Lebensentscheidungen? Also wir nehmen wahr, wie wichtig das ist, dass man vorsichtig fährt, weil wir wissen die Konsequenzen. Bang, kommt das Auto. Okay. Ja, verlierst du deinen Führerschein. Tausende Euro über die Jahre musst du bezahlen, Versicherung. Also wir wissen, ne? Aber mit unseren Lebensentscheidungen, mit unserer Zeitverwaltung, mit den Wortwahl, die wir benutzen, die wir haben, merken wir, wie wichtig das Leben ist. Ich will das nicht schwarz malen, nein, sondern ernst ist das Leben. Und Gott weiß das. Und sein Geist hat, das Geist Gottes hat genau das geschrieben in der Bibel, damit wir gewarnt werden und auf dem Weg mit ihm bleiben. In große und kleine Entscheidungen. So gut ist unser Herr. Wir denken, Warnungen sind was Schlechtes. Okay, ja, okay. Aber Gott, er ist so bewusst, so fürsorglich für uns. Er übertreibt das nie. Es ist genau richtig, was wir brauchen. Wir brauchen die Warnungen von seinem Wort. Sprüche 22, Vers 3 sagt, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Wir lesen diesen Vers und denken, okay, dann muss ich aufpassen. Der beste Weg aufzupassen ist nicht mit deinem eigenen Verstand, sondern lest in deine Bibel. Gehe mit dem Herrn, damit du nicht unverständlich bist und einfach so weiterfährst und nicht schaust rechts vor links oder den Stoppschilder nicht siehst, sondern mit Gott gehst in seinem Wort und seine Warnungen wahrnimmst. Also so viel Sicherheit gibt es da, wenn wir nach seinem Wort handeln. Also wir machen es ganz kompliziert, wenn wir nicht nach seinem Wort handeln. Dann ist es wirklich kompliziert. Und es hat immer oder öfters verheerende Konsequenzen. Prediger 4, Vers 13 sagt, besser ein Junge, arm, aber weise, als ein König, alt, aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Sind wir arm oder sind wir wie Könige, die töricht sind und denken, wir wissen besser? Für welche Arten von Gefahren warnt uns die Bibel? Es gibt einige, nun eigentlich in der Stelle, im Zusammenhang, kann man die merken. In Vers 12 sagt er, er lässt sich sein Knecht durch sie warnen. Und Vers 13 sagt, da ist, wo man davor gewarnt werden muss. Verirrungen zuerst. Verirrungen. Verirrungen, wer bemerkt sie? Also wir wissen, dass es Gefahren gibt. Aber sind sie alle offensichtlich, alle Gefahren? Also das Leben ist betrügerisch. Es scheint so gut, es scheint nicht so gefährlich, es scheint okay, auf den Weg zu gehen, mit diesen Gewohnheiten umzugehen. Es bringt keine Konsequenzen, andere Christen machen das, dann passt schon, mache ich das. Verirrungen, wer bemerkt sie? Wie schnell wir in der Irre gehen und merken das nicht, denn auf einmal sind wir auf dem Schotterweg und sind mitten in dem Fluss. Oh, was ist passiert? Wir wirklich das Leben, wir brauchen Beleuchtung, wir brauchen Erleuchtung von seinem Wort. Und das gibt er. 1. Samuel 26 bis 21 sagt Saul, der König, ich habe gesündigt, komm zurück, ich will dir noch länger etwas Böses, nicht noch länger etwas Böses tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. Hier ist Saul, der nicht nach Gottes Wort handelt und in der Irre gegangen ist, verraten ist. Psalm 119, Vers 10, mit meinem ganzen Herzen habe ich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das ist unser Wort. Und das Wort Verirrung, interessanterweise, wird in den Sprüchen verwendet für das Wort für taumeln oder berauschen. Sprüche 20, Vers 1 ist parate Stelle. Ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank und jeder, der davon taumelt, ist unweise. Taumeln, okay? Unter dem Einfluss von Alkohol taumelt jemandem, okay? Also es ist wirklich traurig, das zu erleben, zu sehen. Okay? Und das ist unser Wort, verirren. Okay? Wir taumeln manchmal durch das Leben, betrunken, vielleicht nicht mit Alkohol, aber vielleicht mit anderen Sachen dieser Welt, die uns verirren, okay? die uns ableiten. Verirrungen, wer bemerkt sie? Gott warnt uns davor. Hesekiel 34 steht, und sie zerstreuten sich, das Volk Gottes, weil sie ohne Hirte waren und wurden allen Tiere des Feldes zum Fraß, so zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Jesaja 53 sagt, wir sind alle Schafe, die in die Irre gegangen sind. Wir sind Schafe und unsere Herzen verlaufen. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, fast nie wird es einfach, wo du wirklich von dem Herrn lebst und dann in den nächsten Minuten bist du ganz weg. Okay? Das passiert kleine Schritte. Okay? Ganz kleine Schritte, wo wir uns öffnen zu etwas und der nächste Schritt, so geht das Verlaufen. Du bist nicht auf einmal so in einem ganz sicheren Feld und in den nächsten dann über die Klippe. Okay? Es geht langsam und auf einmal dann. Aber nach viele kleine Entscheidungen, fast immer. Deswegen, wenn es etwas passiert, von Freunden oder so, und auf einmal etwas ganz Gravierendes passiert, sie lassen sich scheiden oder eine ganz weggeht vom Herrn und denkt, boah, wie könnte das passieren? So schnell. So schnell war das nicht. Wir haben das auf einmal bemerkt, okay. Aber es ist fast immer, ich würde sagen fast, ich kann nicht beweisen, sondern jeder, aber fast jedes Mal ist es ist Gewohnheiten. Okay. Es kann etwas, das wir vernachlässigen. Es kann etwas, das wir ganz bewusst Böses machen. Aber laufen wir langsam weg vom Herrn. Und auf einmal, wir sind Schafe, und schauen rum, wo sind die anderen Schafe? Wo ist der Hirte? Wir sind weit weg von ihm. Das ist unser Wort. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von verborgenen Sünden sprich mich frei. Verirrungen, aber auch verborgenen Sünde. Verborgenen Sünde. Wie ich gesagt habe, das ist nicht etwas, das einfach offensichtlich ist, sondern es passiert öfters in Verborgenen. So fängt es an in dem Herzen. Ich habe die Geschichte, ich glaube, es war dem Jugend, wo ich die Geschichte erzählt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, von einem Mann mit seinen Kindern und in Washington State, glaube ich. Und jeden Tag ging er an der Arbeit und ist seine Bank vorbeigelaufen. Okay. Und jeden Tag hat er überlegt, es gibt viel Geld in der Bank. Also ganz aufrichtige Mensch, Bürger, der seine Arbeit machte. Ne? Und dachte, überlegt, wie möglich wäre das, ja, dort einzubrechen oder Bankraub zu machen. Und hat er seine Kinder, die minderjährig waren, überredet, ihm zu helfen. Genau, hat er einmal gemacht, ich vergesse, vielleicht 90.000 das erste Mal. Es ist gelungen. Probiert es nochmal. Und nochmal. Und es ist gelungen. Sie wurden nicht erwischt. Ich glaube, dritte, vierte Mal, dann sind sie umgezogen irgendwo und dann hat er einen Fehler gemacht, hat er so Sicherheitsweste gekauft bei dem Home Depot und die benutzt für den Einsatz und dann haben sie festgestellt, okay, ganz neue Weste, Sicherheitsweste, haben sie recherchiert, wer hat die gekauft, es gab nur ein paar Leute, hier, dort, genau, sitzt jetzt im Gefängnis. Seine Kinder sind jetzt, glaube ich, befreit worden, aber traurige Geschichte. Wie geht sowas? Ein aufrichtiger, ja, jemand in der Arbeitswelt, es fängt mit dem Gedanken. Das wäre interessant. Könnte man das machen? So das ausprobieren. Und man spielt das aus im Gedanken. Sicher hat er nicht gedacht das erste Mal. Ich möchte in 10 Jahren ins Gefängnis landen, weil ich Bankraub begangen habe. Nee, das wollte ich nicht. Aber es fing so an, nur mit der Idee. Verirrung, verborgenen Sünde. Er sagte, sprich mich frei davon. Er wollte das nicht. Wir müssen bewusst dagegen wirken und sagen, nein, ich will nicht so leben. Ich lasse den Unkraut nicht in mir so wachsen, bis es Wurzeln schlägt. Und es ist schwerer, dann rauszuziehen, und dass es zu einem Baum wird. Und ich spreche genauso zu mir wie zu euch. Also wir sind alle haben eine Zielscheibe auf uns. Der Teufel möchte uns weg von Gott bringen. Er kann uns nicht in eine Verdammnis bringen, aber man kann er unser Leben beschwerlich machen. Und man kann er Gottes Herrlichkeit in uns ja, wegnehmen, rauben, wenn er uns ableiten lässt, dass wir nicht dem Herrn dienen, nicht für ihn leben. Und in verborgenen Sünden uns ja, zufrieden leben, als ob alles okay ist. Nein, nein. Gott hat seine Offenbarung gegeben, uns davor zu warnen, dass wir nicht diese Sünde in uns wachsen lassen. Er ist so lieb zu uns. Es gibt der Lohn der Demut und die Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Also das ist dann, wir sind eigentlich hier weiter, und zwar die Warnungen, haben eine wertvolle, sind wertvoll für uns. Weil er sagte, wieder im Vers 12, lässt seine Knecht durch sie warnen, in ihrer Befolgung, wenn wir Gottes Wort folgen, liegt großer Lohn. Die Warnungen wahrzunehmen, bringt auch großer Lohn. Ich stelle fest, wenn Gott es so schreibt, er möchte, dass wir den Lohn bekommen. Er sagt das nicht nur mit erhobenem Finger, pass auf, so und so. Er will, dass wir in seinem Segen leben. Dem Lohn ist für jeden, der nach seinem Wort lebt. Er möchte das geben und deswegen hat er in seinem Wort gegeben. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Nicht nur, okay, es wird schon besser aus der Hölle zumindest. Nein, nein, Lohn, großer Lohn. Wir werden nie bereuen, mit Freude, mit Liebe für den Herrn zu leben. Aber es gibt viele, die das doch bereuen, weil sie von Herrn abgewichen sind. Sprüche 22, 4, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Man stellt fest, Reichtum im Alten Testament war auch ein Zeichen von Gottes Segen. Im Neuen Testament ist etwas Besseres. Das Reichtum, dass wir geistlich reich sind in ihm. Herr Jesus war arm. Es gibt schon manche, die reich sind, aber die meisten nicht. Hat Paulus gesagt, die meisten von uns sind eher an der anderen Seite. Aber geistlich sind wir reich. Viel mehr, besser als gediegenes Gold. Wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und merkt ihr, was Hebräer 11 sagt. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Herr ist ein Belohner. Wir denken nur manchmal an das Gericht. Er belohnt denen, die ihm folgen. Das ist sein Wille, sein Plan, dass wir das erleben. Wie oft ist diese Wahrheit nicht vor Augen? Wie oft denken wir, naja, ich weiß es richtig, dem Herrn zu dienen, aber die Welt hat es schon besser manchmal. Sie scheinen glücklicher zu sein. Sie scheinen ganz zufrieden zu sein. So macht der Teufel, redet uns ein, dass es nicht so ist. Und wenn du denkst, vielleicht, du denkst so, ich habe nie so gedacht. Ich schon. Und ich kann sagen, der Asaf hat es auch gedacht. Psalm 73 steht es auch, wo er sagte, was er in seinen Augen sieht, was die anderen haben. Sie haben alles. Und er hat aus den Augen verloren Gottes Segen. Die Bösen kommen keine Konsequenzen scheinbar weg. Keine Probleme, sie sterben auch sogar gut, wohlernährt, keine Mühsal, so war in seiner Wahrnehmung. Nicht unbedingt Wahrheit, aber in seiner Wahrnehmung. Leben in Hochmut, die prahlen mit ihrem perversen Lebensstil. Und so hat er gedacht, Mensch, vielleicht ist doch falsch. Vielleicht ist Gottes Wort nicht wirklich das. Vielleicht ist doch nicht Lohn, Belohnung, bis er ins Heiligtum gekommen ist. Und hat dann bemerkt, ihr Ende ist anders. Da merkt man nicht durch dein Gewissen, durch deinen Gedanken nur. Du brauchst die Offenbarung Gottes, der das zeigt. In dem Heiligtum zu kommen, ist nicht nur in der Gemeinde zu kommen, dann hat man alle Offenbarung. Okay? Wie im WLAN, dann wird es untergeladen. Okay? Wie dein Handy das neue Update unterladen, wenn du WLAN wieder hast. Kommst du in die Gemeinde, hast du WLAN, puh, dann kriege ich alle die Wahrheit. Nein, nein, nein. Wir kommen in die Gemeinde, dass wir von Gott hören. Von Gottes Wort hören und dann ist dann alles geordnet, wie es wirklich ist in der Welt. Dann habe ich verstanden, ihr Ende. Sie sind doch auf schlüpfrigen Wege. Die Folgen von ihrer Sünde ist nicht Belohnung, sondern Gericht. Da müssen wir durch das Wort Gottes bekommen. Und deswegen ist 2. Timotheus 3, was heute vorgelesen wurde, so wichtig. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, uns das beizubringen. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, zur Lehre. Auch damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Geschwister, wir müssen die Wahrheit wahrnehmen. Es lohnt sich, Gottes Wort zu folgen. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Er ist ein Belohner, jeder, der ihm folgt. Und das ist der einzige Weg zu leben. Der einzige Weg ist, dem Herrn zu dienen. In dem Sinne ist es wirklich einfach. Nimm Gottes Wort, folge das, was da steht. Nimm das wahr. Lass das nicht kompliziert sein. Oh, wir umeiern mit dem Ganzen, okay? Nimm es wahr. Er hat es nicht gegeben als ein riesigen Rätsel, das uns einfach durcheinander bringt, sondern als klares Wort, das wir folgen. In seine Folgen ist Befolgung liegt großer Lohn. Wie ist dann zum Schluss unsere Antwort auf Gottes Wort? Zum Schluss. Vers 15. Er sagt, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und meine Erlöser. Die einzige angemessene Reaktion auf Gottes Wort ist ein bußfertiges, offenes Herz. Dass wir alles ihm sagen können. Es ist ein Gebet, dass er dem Herrn wohlgefährlich leben wird. Der Herr ist, Psalm 25, sagt er, ist gütig. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er macht das unterwegs mit uns. Er ist gütig, er ist gerade. Und deswegen wollen wir das folgen. Und es gibt zwei Bereiche, die er erwähnt. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Ich denke, wir hätten eh gedacht, Gott würde sagen, Herr, lass mein Herzen richtig sein. Das sagt er, das Sinnen meines Herzens, was ich denke. Aber er sagt auch, die Worte, die Reden meines Mundes. Ist das nicht interessant, wie wichtig das der Psalmist war? Die zwei Sachen wollte er wohlgefällig haben. Das erhebt schon vor uns vor, wie wichtig mein Reden ist. Wie ich rede, was ich rede. Das Erste, was er sagt, lass die Rede meines Mundes. Und man kann nicht hier sagen, dass er meint nicht nur, was er dem Herrn sagt. Eher umgekehrt. Gott weiß unsere Gesinnung, das Gesinnen des Herzens. Aber was wir sagen, was ich rede, hört jeder, der in dem Raum ist. Das heißt, es geht hier um meine Miteinander, meine Brüder und Schwestern, mit Menschen, die ich begegne, dass die Reden meines Mundes, was aus meinem Mund kommt, dem Herrn wohlgefällig ist. Ich möchte uns fragen mit den zwei Themen, wie ist die Reden deines Mundes? Wie ist es in der Gemeinde Jesu, wenn du mit deinen Geschwistern unterwegs bist? Wie ist es mit deinen Kindern, wenn du Kinder hast? Wie redest du mit deinem Nachbarn? Wie redest du, wenn jemand dich irritiert? Ich habe mich erwischt, Freitag vor Jungschar habe ich mit einem Nachbarn gesprochen und gefragt, ob wir auf dem Gelände ein Spiel machen können. Es war ruhig, war nicht viel los. Dann kam so, nee, wäre lieber, dass ihr das nicht macht und so und so. Ich war irritiert, wirklich. Ich dachte, ach. Aber das war fleischlich. Das war fleischlich, das war falsch. Und ich denke, meine Antwort war ein schon leicht gebissen. Zum Glück habe ich die Person später gesehen und freundlich begrüßen können. Ich glaube, es ist in Ordnung. Aber der Herr hat mich angesprochen. Puh, die Reden deines Mundes. War das wohlgefällig dem Herrn? Weil ich irritiert war. Jemand hat mir Nein gesagt. Ich mag das nicht. Okay? Mein Fleisch. Ich war wirklich, wirklich in meinem Herzen. Nicht, es war nicht in Ordnung. Die Worte deines Mundes, wie sind sie? Wie rede ich mit meiner Frau, wenn ich müde bin, wenn ich krank bin, wenn ich gut drauf bin, wenn sie schlecht drauf ist? Wie rede ich mit ihr? Das ist die erste Person, nächste Beziehung. Ist es wohlgefällig zu meinem Herrn? Und wenn das nicht ist, bring das sofort in Ordnung zu dem Herrn. Reinig, bring das im Reinen. Psalm 141, Vers 3. Ich liebe diesen Vers. Er sagte, bestelle Herr eine Wache für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Lass mein Herz sich nicht neigen zu bösen Sachen. Gleiche Einstellung. Oh, mach eine Wache da. eine Wächter, der sagt, oh, das Wort darf nicht raus. Hey, überprüft das 10-mal. Unüberlegte Worte sind öfters verletzend. Welch wacher Brauche an meinem Mund. Und wenn du sagst, dass es bei dir schwer fällt, wer fällt es nicht schwer bei uns? Wer hat eine Zunge wirklich im Zaum? Wenn du beim Herrn bist, dann ja, okay. Bis dahin ist deine Zunge nicht zu zähmen. Wir werden ständig daran arbeiten. Und keine von uns ist Ausnahme. Die Reden meines Mundes, wenn ich mit dem Herrn und seinem Wort beschäftige, ändert mich von innen nach außen. Er quickt mich, dieses vollkommene Wort. Er korrigiert mich, er ändert mich, dass mein Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dem Herrn ist. Tatsache ist, Gott weiß schon, was in meinem Herzen los ist. Er weiß alle Gedanken. Hebräer 4 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchbringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott weiß deine Gedanken. Er weiß deine Überlegungen. Sind sie wohlgefällig dem Herrn? Hast du Überlegungen, Fantasien, die voller Gelüste sind, die nicht dem Herrn wohlgefällig sind? Sind sie voller Bittergedanken, wie du etwas, wenn du ein Hustenbonbon hast und es lutscht, hey, lutscht du auf diese Bitterkeit? Ständig war das so, okay. Das ist nicht wohlgefällig dem Herrn, sondern wir leben mit der guten Botschaft, dass Jesus alles am Kreuz vergeben hat und dass wir diesem Sünde, was uns begangen wurde, dass wir das zum Herrn bringen, zu dem Kreuz und das abgeben können. Eine biblische Reaktion ist, ein Leben zu führen, das immer Gott vor Gottes Angesicht ist. Leben wir völlig vor ihm sein Angesicht. Wenn wir heute uns beim Essen sind, völlig in seinem Angesicht. Er schaut es alles an. Er sitzt am Tisch mit uns. Er hört unsere Worte. Er weiß genau unsere Gedanken. Er schaut dir in die Augen und weiß genau, was du denkst. Und dass du wohlgefällig dem Herrn lebst und sagst, Herr, ich möchte dir heute dienen. Ich möchte meine Geschwister ein Segen sein. Lass mich ein Segen sein. Und dass sein Wort uns verändert. Geschwister, das ist eine riesige Aufgabe, aber das ist etwas, das Gott in uns macht. Und diesem Psalm wurde uns gegeben, damit es möglich ist, Veränderung zu erleben. Und keine von uns ist angekommen, sondern mit dem Herrn, mit seinem vollkommenen Wort ist möglich. Und dass wir jede Gelegenheit nehmen, in Kontakt mit seinem Wort zu kommen, Herausforderungen zu erleben von seinem Wort. Deswegen, Gemeinde ist nicht nur sonntags, sondern es gibt die Kreise, die Gebetskreise, wo Gottes Wort aufgemacht wird. Bibelstunde, wo wir sein Wort aufmachen, wo das Ziel wirklich ist. Jede Bibelstunde ist mein Gebet, Herr, verändere mich, verändere uns. Nicht nur, ja, Fakten sammeln. Das kann man irgendwo anders machen. Man kann im Internet mit ChatGPT Fakten sammeln. Mach das. Aber Bibelstunde ist, wo wir Geist zu Geist zusammen in Gottes Wort forschen und Gott erkennen. Und in seine Herrlichkeit sehen, in Christus Jesus sehen. Er nimmt die Härte weg und er macht es weich in uns. Und er verändert uns, dass Frucht entstehen wird. Das macht er. Das habe ich gestern bei unserem Männerkreis erlebt. Das war so herrlich mit euch Männern. So einfach, dieser offene Austausch, einander schärfen und herausfordern. Das macht Gottes Wort. Und das brauchen wir, Geschwister. So, lass uns darin wachsen. Ich möchte uns ermutigen. Ich hoffe, wie ich auch das brauche, das zu schätzen, dass wir darauf freuen können, das wieder aufzumachen, dass wir von Gott hören und Veränderung erleben. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist so gut. Du bist so großzügig. So barmherzig zu uns. Als Sünder hast du dein Wort gegeben. Du wusstest, Herr, dass wir durchfallen immer wieder, dass wir versagen. Aber du willst, dass wir wieder aufstehen und dir folgen. Und ich bete, Herr, dass wir als deine Kinder mit dir gehen und das ernst nehmen in deinem Wort. Amen.